ist auch mein Eindruck gewesen, war, dass es eigentlich immer auch um so eine Art von Meta-Beobachtung von Medien geht. Mhm. Also irgendwie immer darum zu sagen, okay, wie haben schon 1000 andere Zeitschriften, Zeitungen und so weiter darüber berichtet.
Ja.
Und jetzt reflektieren wir das und greifen das vielleicht sogar irgendwie auf oder ironisieren es oder so oder übersteigern das massiv, um so Darstellungslogiken auch zu markieren oder deutlich zu machen. Also immer so eine sehr selbstreflexive Komponente dabei.
Wir gehen gleich rein in dieses Gespräch. Und zwar haben wir beide gerade überlegt, wer ein Repräsentant des oder Repräsentantin des Popjournalismus aktuell gerade ist. Also wer steht für diese sehr subjektive Art des Schreibens und Beschreibens im 21. Jahrhundert, im Jahr 2026?
Genau, weil man ja auch sagen könnte, oder manche Leute sagen ja auch, dass Popjournalismus gar nicht mehr existiert, dass der eigentlich tot ist. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, immer noch Leute, die sich so ein bisschen in dieser Tradition sehen und das vielleicht auch fortschreiben. Aber würdest du sagen, also wer würde dir einfallen?
Ganz unbescheiden ich. Ja. Ich wurde auch gerade, ich glaube, die FAZ meinte es als Beleidigung, aber ich habe es als absolutes Kompliment empfunden. Der Ich-Journalist, der anschlussfähigen Journalismus machen möchte. Ich fand es ein mega gutes Kompliment. Und tatsächlich ist es auch so, also German Guild, das ist ein Projekt, was wir gerade fürs ZDF gemacht haben, benutzt eigentlich alle Werkzeuge des Popjournalismus, nämlich dieses, du ein komplexes Thema runter reduzieren, ohne dabei dumm zu werden und es über das Ich zu erzählen und der Stellvertreter des Konsumenten, der Konsumentin zu sein. So, und das haben wir, da haben wir wirklich die ganze Klaviatur durch angewandt.
Aber das wäre ja zum Beispiel auch eine Frage, die ich hätte, findet das heute vor allem in Formaten statt, die eher im Fernsehen, im Internet zu sehen sind, in Podcasts vielleicht auch? Oder gibt es das noch im Magazin- und Zeitungsjournalismus?
Da immer weniger. Also dort, wo es, glaube ich, seine Genese hat, findet es eigentlich kaum noch statt. Also ich schreibe gerade aktuell eine Spiegelreportage und könnte nicht weiter weg vom Ich sein als in dieser Reportage. Und finde das aber irgendwie auch gut.
Ja.
Also ich mag, dass der Printjournalismus, so das letzte Aufbäumen des Printjournalismus jetzt nochmal so eine ganz neue Sachlichkeit bekommt.
Ja.
Also ist mein Gefühl.
War das eine Vorgabe oder war das auch ein Wunsch vom Spiegel?
Das ist mein persönlicher Wunsch.
Ach so, also die haben dir nicht gesagt, bitte das Ich draußen lassen?
Nee. Also es gab in den Themenvorschlägen, die ich gemacht habe, gab es auch eine theoretische Ich-Geschichte, aber selbst die hätte ich eher auktorial erzählt und nicht als Ich-Geschichte erzählt. Aber ich habe das Gefühl, dass alle anderen Medien, also so das Real, vom Real eigentlich bis hin zur 20-minütigen Galileo-Reportage, eigentlich das Ich in den Mittelpunkt stellt. Es geht ja immer darum, ich, der Influencer, die Influencerin, ich, der Reporter, die Reporterin, präsentiere dir jetzt hier was.
Okay, aber dazu habe ich jetzt mal eine Frage an dich.
Eigentlich wollte ich dich ja interviewen.
weil meine Idee von Popjournalismus ja immer war, also dieses Ich ist irgendwie in den Journalismus gekommen im deutschsprachigen Raum, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er. Und so wie ich das wahrnehme rückblickend, hat das immer die Funktion auch gehabt, nicht nur zu sagen, hier bin ich, das ist meine Weltwahrnehmung, die ist total interessant, weil das ich bin, sondern die hat eigentlich dazu gedient, und das kommt ja auch aus dem amerikanischen Journalism, die Eingeschränktheit der Ich-Perspektive auch immer auszustellen, auch immer deutlich zu machen, ich sehe was, aber ich sehe deswegen auch ganz viel anderes nicht. Und gleichzeitig damit natürlich irgendwie eine Medienkritik zu verbinden, die sich auch gegen so ein naives Objektivitätspostulat wendet.
Ja.
Also glaube ich beides. Und ich habe den Eindruck, dass so wie das Ich jetzt verwendet wird, halt ganz oft einfach nur, dass ich einfach super interessant gefunden wird, weil es so eine Art von, jetzt blöd gesagt, also narzisstisches Prinzip ist. Und nicht, weil man nochmal dabei reflektiert, dass es sozusagen eine sehr, sehr eigenwillige Perspektive ist, die man auch markiert.
Mhm. Also diese, das Narzisstische, die Nabelschau, das war das Wort, was die Textchefin, den Textchefs oft zu mir auch gesagt haben, die mir das auch beigebracht haben, weil diese Textchefs, die ich dann irgendwann hatte, kamen ja eben von Blond. Walter Meyer war lange mein Chefredakteur bei der BAMS, bei der Bild am Sonntag, und ich habe ja von denen richtig viel gelernt. Und was die mir alle beigebracht haben, ist immer, dein Ich darfst nie du sein. Also es darf nicht, Thilo Mischke erzählt irgendwas, wie er, was Thilo Mischke empfindet, sondern Thilo Mischke bietet sich an als Stellvertreter eben für den Konsumenten.
Ja.
Und diese Schule ist jetzt alt.
Ja.
Und diese Schule unterrichtet auch nicht mehr. Die haben alle ihre Häuser in Marokko.
Weiß ich zweiter Mal. Ja.
Die
alle.
Ja, einer. Ja. Aber die leben jetzt eben in diesen journalistischen Ruhestand, den sie ja noch leben können, weil sie ja aus den sogenannten goldenen Jahren des Journalismus eben kommen und bringen jetzt, glaube ich, nicht mehr bei, dass es nicht darum geht, wie du dich dabei fühlst, sondern wie könnte sich jemand fühlen, der in deiner Rolle steckt.
Ja.
So. Und das fehlt, finde ich. Ich weiß gar nicht, was war die Frage?
Meine jetzt, meinst du? Ach so, ob du das auch so sehen würdest, dass es eben einen unterschiedlichen Gebrauch, das Ich gibt.
Genau.
Und dass das, was Popjournalismus mal war, schon ein sehr spezifischer und sehr reflektierter Gebrauch,
das
Ich war.
Und das war, also das wurde mir beigebracht, richtig brutal, also auch mit der Härte, also diese Ausbildung. Damals Benjamin Mark war mein erster Textchef, der ist beim Spiegel, ist auch eigentlich ein sehr bekannter Autor für das Ich. Und der war ultimativ hart. Also es war wirklich der härteste Textchef, den ich je hatte, gnadenlos.
Ja.
So schwerst gnadenlos, kann man es einfach nennen. Aber ich habe da eben auch was gelernt.
Was hat den so gnadenlos gemacht?
Der ist sehr überzeugt davon gewesen, dass der Weg, wie er schreibt, der einzig richtige Weg ist. So, und hat, glaube ich, kaum Raum neben sich gelassen. Aber ich habe Und so schrecklich das war, so gut war es auch, weil der mir nämlich was gezeigt hat, diese hohe Geschwindigkeit des Schreibens. Also ich habe 12.000 Zeichen, eine Reportage abgegeben, der hat gesagt, das ist große Scheiße, schreib neu in 3 Stunden.
Mhm. Okay,
so.
Das ist eine harte
Und es war Psychoterror, aber ich habe es versucht, ihm zu erfüllen und habe dann da zum Beispiel auch schnelles Schreiben gelernt und andere Varianten ausprobieren.
Ja.
Habe aber auch für diese Firma hier daraus auch gelernt, dass eben Wut und Strenge nicht zwingend immer der beste Weg sind.
Ja.
Also hier ist eher ein freundlicherer Ton.
Ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen verändert, ne? Also wie das so gesellschaftlich gewertet wird.
Der strenge Textchef, das ist nicht mehr so. Also, aber ich bin oft mit Textchefs aneinander gerangelt über dieses Ich eben. Das ist passiert oft. Also ich habe mich beim Fokus verzankt mit dem Textchef. Ja. Beim Stern ging es gut.
Ja.
Und das war so. Ich glaube, das gehört auch dazu.
Ja.
Also der Beruf stirbt ja auch aus. Also Textchef ist ja was langsam auch wegfadet.
Ja. Ja, aber ich finde, wenn man so ein bisschen an die Tradition des New Journalism, also vielleicht auch so zwei der wichtigsten Figuren, Hunter S. Thompson und Tom Wolfe, denkt, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich in der Art des Schreibens, und bei Hunter S. Thompson ist es ja immer irgendwie so ein bisschen das Extreme, auch die Extremerfahrung und so.
Das ist mein großes Vorbild.
Ist ja auch genial.
Ja.
Und gleichzeitig eben, darüber haben wir vorhin auch schon kurz gesprochen, eben immer eine Subjektivität, die eigentlich das Ich oder das schreibende Ich auch in Frage stellt. Also immer so auf dem Kipppunkt ist. Also nicht durchgängig souverän bleibt. Und bei Tom Wolfe, finde ich, ist es ein bisschen anders. Da ist es eine sehr, sehr große Künstlichkeit, die ausgestellt wird auch. Und beides ist aber eben ein sehr, sehr bewusster, sehr reflektierter Umgang mit mich. Und es gibt so viele ganz schlechte, finde ich, auch deutschsprachige Hunter S. Thompson Parodien oder Nachahmung oder Nachahmungsversuch oder so, die dann einfach so sind wie so, okay, jetzt schreibe ich mal über meinen Exzess oder so. Ja,
also das, oder ich versuche ich versuche auch in irgendeine Rocker-Gang irgendwie in Köln, Kalk irgendwie. Es hat nie diesen, es kommt zu wenig Schrotflinten, zu wenig Bier in deutschen Versionen von Hunter S. Thompson vor.
Genau.
Aber er ist eben wirklich auch für mich ein großes Vorbild gewesen, also auch schreiberisch. Also ich habe mir so, mein Vorbild war Sybille Berg, Hunter S. Thompson und Christian Kracht.
Cool.
So aus den dreien wollte ich mir eine neue Identität bauen.
Ja.
Von Christian Kracht immer dieses, wie beschreibe ich das, dieses wohlständisch-ätherische. Hunter S. Thompson eben dieses dreckige, ich schäme mich für nichts, ich habe keine Angst vor dem Tod und dem möglichen Sterben während einer Recherche, aber auch eben dieses Till-Eulenspiegel-artige, was ich bei Hunter S. Thompson, stimmt das jetzt, was der da uns erzählt? So viel Drogen.
Ja, genau.
So, aber das mochte ich. Dieses, und es war dann auch, also das war auch zum Beispiel, das war dann auch im Schreiben, besonders wenn man lange Texte geschrieben hat, war das ein schönes Spiel, was man gespielt hat. So, ja. Ich verwirre jetzt den Lesenden.
Ja, 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 ja.
So,
und auch das ist übrigens total, jetzt habe ich dich unterbrochen, du wolltest noch sagen, was du an Sibylle Berg toll findest und dann sage ich was zu dem
sag,
zu dem
Verwirren. Sag du erst das und dann sage ich schnell, was ich
verwirren. Ja, weil ich finde, das ist ja auch sowas, also wenn man jetzt so über Missverständnisse gegenüber dem Popjournalismus spricht, dann ist ja eines, glaube ich, besteht darin oder ein Vorteil wäre vielleicht, so, ja, da täuscht man irgendwie die Leserschaft oder man, ja, man belügt sie oder wie auch immer. Also Frage der Glaubwürdigkeit. Mhm. Und ich glaube, dass die Grundidee eigentlich eine extrem, soll man sagen, so positive ist. Ein ganz, ganz großer Glaube eigentlich an so den mündigen Leser oder die Leserin, die das sich anschauen und eben über solche Irritationen auch aufmerksam werden und sich daran stören, zu Recht, und dann aber sich selber Gedanken machen und nicht eben sozusagen sagen, hey, der liefert mir jetzt den Text und das ist irgendwie die Wahrheit oder das nehme ich so auf, sondern dass diese Irritationen auch bewusst eingebaut werden, um, ja, um eine Reflexion in Gang zu setzen.
Ja, und ja, also tatsächlich, ja. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran gewesen, dass das, also ich kann mich da an so Neon-Reportagen erinnern, so da habe ich in der irgendwie Undercover in einer All-Inclusive-Anlage in der Türkei gearbeitet und am Ende war es dann eben eine Beobachtung eigentlich von Gleichaltrigen, die ich damit da nicht erwartet hätte, die plötzlich All-Inclusive Urlaub machen. Ich war so in meiner Backpacker-Phase und die waren so in All-Inclusive-Modus und haben dann eben erzählt von der Sicherheit. Mhm. Und das wurde dann die Geschichte, dass offensichtlich dann eine Generation gerade heranwächst, die Urlaub machen will wie ihre Eltern, damit sie sich einmal sicher fühlen. In einem, ich meine, das war 2008, Weltwirtschaftskrise, keine Jobs, es war schwer.
Super interessant, ja.
So. Und da, aber gleichzeitig habe ich eben erzählt davon, wie ich gekellnert habe oder wie ich irgendwie Animateur war oder wie so, also sozusagen, als, und dann sollst du dich ja fragen, so, was ist wichtig, wie lange hat er da wirklich gearbeitet, um das rauszubekommen? Und ich habe einmal in einem Interview, wurde ich gefragt, so, wie viel war denn dran an meinen Ich-Geschichten? Und ich habe gesagt, wenn ich journalistisch gearbeitet habe, also wenn sie publiziert wurden in Magazinen, gibt es nichts zu beanstanden. Aber eben bei Büchern, da kann man eben beanstanden, da habe ich wirklich massiv übertrieben und irgendwie, also so.
Deswegen haben die ja dann auch andere Gattungsbezeichnungen in der Regel. Das soll ja ein bisschen dazu dienen, das zu markieren.
Ja.
Roman oder Reportage.
Also man muss ehrlich zugeben, dass bei dem einen Buch wurde tatsächlich die erste Auflage auch noch so wirklich als erzählerisches Sachbuch vermarktet.
Dieses eine.
Genau das. und auch der Nachfolger davon, der indirekte, war auch ein erzählerisches Sachbuch.
Ja.
Aber ich dachte damals, es reicht.
Ja,
die Beschreibung erzählerisches Sachbuch, dachte ich, reicht.
Das war ja auch diese Zeit, in der es wahnsinnig viele von diesen sogenannten erzählerischen Sachbüchern gab. Also das fing ja mit Ilias an, im Prinzip Generation Golf. Ne? Und dann ist ja auch, ich glaube, die ganze Neon-Redaktion ist ja gecastet worden von Verlagen, die da hingekommen sind und gesagt haben, bitte, bitte schreib uns sowas, wie du in dem Artikel nur mit ein bisschen mehr Fiktion und so. Ne? Und das, genau, also war offensichtlich damals unproblematisch und wird jetzt anders bewertet.
Hat auch jetzt einen neuen Gattungsbegriff. Ich glaube, das heißt ja so Memoir ist es, glaube ich, jetzt.
Man sagt Memoir oder dann Autofiktion halt. Ne?
Oder Autofiktion, ja, genau.
Und dann gibt es immer den Disclaimer. Nichts. es gibt keine
Personen,
realen,
diese, genau.
Genau.
Schnell noch Sibylle Berg. Ich liebe wirklich, also ich verehre und liebe Sibylle Bergs prosaisches, also ihre Prosa. Mhm. Ich liebe ihre Sprache. Mhm. Ich habe viel meiner Sprache, ist auch Sibylle Bergs Sprache, dieses ganz Klare. Mhm. Also so, ich habe immer, wenn Sibylle Berg hat in ihrem Buch Sex 2, gibt es eine ganz grausame Situation in einem Straßengraben mit einer Büchse, mit einer rostigen Büchse. Da war ich, das ist 20 Jahre her, dass ich es gelesen habe, es hat sich eingebrannt.
Bei mir auch,
und ihre Sprache ist wie diese rostige Büchse. So, du, so,
das stimmt.
So, es schneidet, verletzt dich oder zündet sich.
Ja.
So, und das fand ich, ich kenne keine Autorin, keinen Autoren, der so verletzend schreibt.
Ja. Ich hätte die wahnsinnig gerne befragt, auch für mein Buch.
Für wen hat Sibylle Berg geschrieben? Die hat doch für.
Bei Tempo hat die ein Praktikum gemacht noch.
Ja.
Der berühmten Zeitkreis. Ja. Genau, aber die hatte, glaube ich, habe ich jetzt nur von anderen gehört, nicht so eine super gute Zeit da und das war auch kurz. Und dann war sie ja bei Allegra.
Das finde ich so krass.
Genau. Und da hatte sie ja eine Kolumne. Das ist ja dann auch veröffentlicht worden, glaube ich, in Buchform. Glaube ich, diese Gold heißt das Buch. Ja.
Aber Allegra war ja, glaube ich, die beste Frauenzeitschrift, die es in Deutschland, glaube ich, gab. Bis Missy Magazine. Also bis sozusagen, das waren so die Vorgänger von Missy, also von dieser neuen Generation an Magazinen.
Ich glaube, das war wirklich ein Versuch, eine Frauenzeitschrift zu machen, die eben New Journalism macht, aber in einer Frauenzeitschrift und irgendwie dann dadurch andere interessante Themen und auch so, ja, so lustige Selbstversuche und so. Helge Timmerberg hat mir erzählt, er hat mal ein
Ach geil, diese Legende.
Der hat mal so ein
Marokko,
Shampoo,
ne?
Ja, Marokko, genau. So ein Voodoo-Shampoo getestet für Allegra und so. Und das sollte irgendwann den Zauber auslösen oder solche Sachen. Also die haben, glaube ich, auch sehr viel versucht, so mit so ein bisschen verrückten Selbstversuchen zu arbeiten und so.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus. Heute mit Erika Tomalla. Wir sprechen über Popjournalismus und die Verantwortung des Popjournalismus gegenüber dem gegenwärtigen Journalismus und die Krise, in der sich der gegenwärtige Journalismus befindet. Und das wollen wir heute besprechen.
Ja.
Haben wir jetzt schon richtig angefangen.
Ja.
Und ich merke es schon, es macht natürlich Spaß, sich darüber zu unterhalten, über diese Art des Schreibens und über die Art des Erzählens. Der große Vorwurf, der mir immer gemacht wurde, ich war immer so ein kleiner Exot. Also ich war 2 Jahre bei der Weiß, da habe ich dann sozusagen auch nochmal eine ganz eigene Art des Schreibens mitbekommen, habe so eine ganz eigene Art des Erzählens gesehen und gelernt, also besonders durch die englischsprachigen Weiß-Magazine. Und wurde dann so in Redaktion geholt, der soll das jetzt mal zu uns bringen. Der große Vorwurf war, dass man den Journalismus zerstören würde.
Ja, warum? Habt ihr das gemacht?
Es ist dumm. Was man dort macht, ist dumm. Ja. Es ist nie eine richtige Geschichte. Das Ich ist ganz doll verpönt in den großen Redaktionen gewesen. Das war immer peinlich und ein bisschen schmuddelig auch. Also so, man hat es nicht geschafft, eigentlich bis heute, also wir haben am Anfang über die FAZ-Rezension über German Guild gesprochen, da wird mir bis heute eben vorgeworfen, dass ich durch das Ich erzähle, dass es aber ein Werkzeug ist und dass man auch andere Genres bedient, wird irgendwie immer in der Kritik weggelassen.
Ja, ja.
So, und ich frage mich, ist das das, was ich den Reels vorwerfe? Bin ich jetzt die Generation, die den jungen Journalistinnen und Journalisten, die Reels machen mit, guck mal, was ich in den Epstein-Files gefunden habe, ey, und das hat mich krass bewegt.
Ja.
Jetzt erzähle ich in 30 Sekunden, was mich bewegt hat.
Ich glaube, es ist was anderes.
Okay.
Also ein bisschen aus dem Grund, den wir schon besprochen haben, dass, dass es einen unterschiedlichen Gebrauch von Subjektivität gibt. Und es ist natürlich nicht immer interessant. Also es ist nicht, und ich glaube, es ist falsch, irgendwie zu denken, Subjektivität oder subjektiver Journalismus ist nur deswegen toll, weil irgendwie der Reporter oder die Person irgendwie interessant ist. Sondern es geht genau um das, was du auch vorhin schon gesagt hast, dass man ja letztlich versucht, eine Figur zu finden für den Text, die natürlich was mit einem selbst zu tun hat, sonst wäre es ja irgendwie nur ausgedacht, aber die auch dazu dient, eine bestimmte Perspektive auf ein Geschehen wiederzuspiegeln und die letztlich auch, also das finde ich auch irgendwie den Punkt, wenn man sich so alte Texte eben aus Tempo oder so anschaut, dass die sehr stark eigentlich immer den eigenen Standpunkt auch mitreflektieren. Also letztlich ist das irgendwie, finde ich, ich weiß, das sind Sachen, die man nie zusammenbringen würde, aber manchmal habe ich so gedacht, so irgendwann auf eine Art, finde ich, ist das gar nicht so weit weg von identitätspolitischen Positionen, weil es ein bisschen so ist, dass wenn die gut gemacht sind, die Texte sehr stark reflektieren, von welcher Position aus sie sprechen. Ja. Und die sagen dann natürlich nicht in den 80er Jahren, also oder in allerseltensten Fällen, ich bin übrigens ein weißer Mann oder sowas. Also sozusagen diese Art von eben Zuschreibungen oder Deklarierungen, die findet da noch nicht statt.
Ja.
Aber gleichzeitig wird das trotzdem markiert in ganz vielen Punkten. Also sozusagen, was diese Reporterfigur auch ausmacht und was die für Schwächen hat und wie die geprägt ist und dass die deswegen manche Sachen so sieht und andere eben auch vielleicht gar nicht sieht oder so.
Das ist interessant, dass du das so betonst, weil das ist genau das, was wir bei ProSieben ja machen. Also der Grund für unsere Filme ist ja genau dieses, ich bin Thilo Mischke, ich bin Ostdeutsch, ich bin weiß und ich kann aus Syrien wieder nach Hause. So, und das lassen wir den Zuschauenden immer wissen und das war's. Mehr kriegt er eigentlich nicht an die Hand und dann kann er sich eben reflektieren, ja krass, ich bin vielleicht Westdeutsch, aber ich könnte theoretisch auch immer nach Hause. Und so baust du ja eine dramaturgische Tiefe, die ich ziemlich beeindruckend finde, also in unseren Filmen und generell aber auch in diesem Genre, dass du das machen kannst. Ist denn eigentlich was dran an diesem, also an dieser, unserer Eltern, also die Generation, die vor uns ist, die eben diesem Popjournalismus vorwirft, dass alles so ein bisschen oberflächlicher wird und alles so ein bisschen nabelschauiger und alles so ein bisschen zu emotional vielleicht. Also ist die klassische Spiegelreportage, und ich meine jetzt nicht aus dem Reporter-Ressort, sondern die Auslandsreportage, 75 Millionen Zeichen mit Tausenden von Fakten.
Ja.
Ist das denn sozusagen eigentlich der wahre Journalismus, den es zu verteidigen galt?
Also erstmal möchte ich was zum Thema Oberflächlichkeit sagen, weil ich glaube, auch das gibt es irgendwie so in zwei Varianten. Also im Popjournalismus, genau, Popjournalismus zeichnet sich ja neben der Subjektivität auch dadurch aus, dass man so sehr stark umgestellt hat auf Oberflächenbeobachtung, was auch immer das dann heißt. Also so, man guckt sich an, nicht nur, was jemand sagt und was jemand für Positionen vertritt, sondern eben auch, was hat der an, wie gibt der sich, also diese ganzen Äußerlichkeiten, was läuft da für Musik in dem Café, in dem ich gerade bin, also sozusagen diese ganzen Details, kleine Dinge auch, die man normalerweise übersieht und die irgendwie groß zu machen und zu sagen, da liegt aber was drin, da kann man was erkennen, was man vielleicht gar nicht erkennt, wenn man Leute immer nur fragt, was denkst du denn darüber? Was ist denn deine Haltung oder so? Weil Haltung kann man ja auch manchmal relativ leicht raushauen und mit sehr viel Selbstgewissheit oder so. Und das, finde ich, ist eigentlich was sehr Reizvolles. Und wie ist das in der Gegenwart? Ich glaube eben auch, diese Oberfläche gibt es natürlich in einer Variante, die diese Reflexionsebene nicht mehr hat. Ich finde das immer noch total interessant und ehrlich gesagt, gerade in einer Welt, in der man beobachten kann, dass auf so vielen Ebenen, gerade in der Politik, Rhetorik, Äußerlichkeit so stark gewertet wird von so vielen Leuten, also von so vielen Leuten, von der Öffentlichkeit, in öffentlichen Debatten und so, finde ich den Anspruch, das irgendwie klug zu reflektieren und klug zu beobachten und nicht einfach nur drauf zu gehen oder nicht einfach nur zu sagen, der hat das und das gesagt, daraus schließt man jetzt was, sondern wirklich sich zu fragen, was hat eigentlich Rhetorik, was haben Kleidung, was hat das für eine Funktion, was sagt mir eine Person dann? Finde ich immer noch attraktiv, ehrlich gesagt.
Ist vielleicht so, als ich dir zugehört habe, dachte ich mir so, wir stehen ja nicht nur vor so einer Journalismuskrise, weil wir früher mal alles beschrieben haben aus der Mitte unseres Körpers heraus, sondern auch weil die KI Journalismus bedroht, einfach massiv bedroht, spürbar bedroht.
Ja.
Ist vielleicht Popjournalismus die Rettung des Journalismus? Weil das kann KI ja nicht.
Ja, das kann KI nicht, das glaube ich auch.
Also wird es auch nie können, also weil es ja immer der Konsens einer Betrachtung ist.
Total, ich war vor kurzem für eine Sendungsaufzeichnung in Hamburg und da ging es um das Thema KI und dann ging es um die Frage, wie gut ist eigentlich Literatur ersetzbar durch KI-Literatur. Und ich habe dann zu denen gesagt, ich glaube, das betrifft so bestimmte Bereiche der Genre-Literatur, Krimis und so, da kann man vielleicht schon viel machen mit KI. Ich glaube nicht, dass das bei Leuten mit einem starken Stilbewusstsein, auch mit einer starken Autorschaft, so einfach funktioniert. Und dann haben sie mir so Texte vorgelegt, im Stil von, und ich sollte was dazu sagen, und eins war eben Benjamin von Stuckrad-Barre. Mhm. Und das fand ich so ganz eindrücklich, weil man da gemerkt hat, so wie die KI versucht ironisch zu sein, weil sie das irgendwie über ihn weiß, das hat sie gelernt oder das hat sie irgendwo her. Das funktioniert überhaupt nicht. Gut, also das ist nicht gut. Das ist eine ganz schlechte Parodie dann sofort. Und genau, ich glaube, das läuft immer noch nicht so gut.
Es läuft nicht gut. Es gibt ja auch diesen, Leute fotografieren analog, Leute kaufen sich wieder iPods.
Ja.
Wir halten das alles nicht mehr aus, diese radikale Digitalisierung unserer Gegenwart. Glaubst du, dass irgendwann die Neon auch wiederkommt?
Nee.
Glaubst du das
eigentlich? Also doch, ich glaube, dass es natürlich, es gibt schon so eine Feier des gedruckten Magazins, glaube ich auch. Es gibt ja auch immer noch erstaunlich viele Zeitschriften und es gibt auch immer wieder den Versuch, so kleine Indie-Magazine zu gründen und darin auch wieder was Interessantes, irgendwie auch eine andere Art des Schreibens auszuprobieren. Das, glaube ich, gibt es schon. Nur wird das nie wieder zu so einem großen Phänomen werden, wie es die Neon
Markt.
Das meinte ich damit, genau, dass die Käufer, also es kriegt nicht die Leute, die das kaufen, glaube ich nicht. Also schön wäre es, ich würde mich freuen, wenn die 16-Jährigen mal wieder so in einer Zeitschrift blättern würden.
Du bist Jahrgang 86, was war überhaupt für dich der Anlass zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mit einem Journalismus, der in den 70ern in Deutschland entstanden ist, vielleicht mit Twen sogar noch ein bisschen früher so seine ersten Gehversuche gemacht hat. Twen im Übrigen ganz großes und wichtiges Magazin für mich.
Ja, absolut. Hier unfassbare Ästhetik.
Ja.
Späte 50er ja schon gegründet und dann gab es mehrere Neuauflagen in den 80ern auch nochmal.
Ja, die haben das gemacht, damit die Wortmarke bleibt. Die haben dann immer wieder, so wie Max oder Max.
Ah, das wusste ich.
Max
nicht.
Hat das ja auch alle 10 Jahre, bringen die das nochmal raus, damit diese Marke Max ist beim Jahreszeitenverlag, ich weiß gar nicht, ob es alles noch gibt. Keine Ahnung, ob diese Verlage überhaupt mal existieren.
Und doch, das gibt's noch, das gehört zu Hoffmann und Campe.
Aber wahrscheinlich auch nicht mehr so relevant, wie es mal war.
Nee.
Nee.
Mm-mm.
Nee. Ich wollte aber was anderes sagen. Jetzt habe ich den Faden. Disclaimer, ich bin heute früh um 4 aufgestanden und sehr, sehr früh mit dem Flugzeug hier nach Berlin geflogen aus dem Urlaub und deswegen bin ich ein bisschen müde und vergesse immer meine Fragen, die ich mir selbst oder dir gestellt habe.
Das ist sehr nett, dass wir uns trotzdem unterhalten. Aber,
warum du Jahrgang 86 dich mit diesem Thema auseinandersetzt, das ist ja also so.
Ach so, was bist du eigentlich nochmal für ein Jahrgang?
81.
Ah ja, okay. Aber vielleicht geht dir das ja dann trotzdem ein bisschen ähnlich. Also ich habe mich ganz ursprünglich mal, genau wie du, ich finde, liebe Christian Kracht und Sibylle Berg und die ganzen Leute, die für diese Zeitschriften geschrieben haben, und ich fand das so interessant, dass so viele Leute, die ich toll finde, in der Gegenwartsliteratur aus Zeitschriftenkontexten kommen, und habe mich dafür interessiert. Dann bin ich, finde ich, auch ein Fan von New Journalism, und dann war aber eine Frage auch für mich, wie ist eigentlich diese Art des Schreibens in die Welt gekommen, was hatte die für eine Funktion? Ist super interessant, auch die ganze Geschichte des amerikanischen Journalism, also auch die wirklich die medienkritische Komponente. Großen Reportagen von Michael Herr sind ja zum Beispiel auch, also das waren ja Kriegsreportagen, da ging es auch darum, eine Kritik am sich immer mehr professionalisierenden Kriegsjournalismus zu üben, bei dem CNN dann ja bestimmte, also ja, Exklusivrechte hatte und so weiter, Verträge mit dem Pentagon gemacht hat und so weiter und so fort. Aber sozusagen diese Kontexte fand ich interessant. Und dann ist es aber, glaube ich, wirklich auch so, also wenn du jetzt nach der Generationenfrage, wenn du mir die stellst, ich habe halt diesen Medienumbruch sehr stark mitbekommen. Ich bin mit Zeitschriften und analogen Medien aufgewachsen und dann irgendwann mit dem Internet sozialisiert worden, auch noch in einer Phase, wo man nicht so denkt, sondern wo man sich das noch so aneignen kann. Und trotzdem habe ich, glaube ich, also dieser Umbruch, der ist mitten durch meine Jugend gegangen. Und ich fand das, glaube ich, interessant, mich auch zu fragen, was sich dadurch eigentlich verändert hat und was man über die Gegenwart lernt, wenn man sich anschaut, mein Buch heißt ja Gegenwart machen, und es geht eigentlich um die Frage, wie Gegenwart hergestellt wurde in Zeitungen, Zeitschriften und durch das Schreiben. Und ich glaube, dass man viel über die Jetztzeit und darüber, was jetzt anders ist und aus welchen Gründen, lernen kann, wenn man sich die so ein bisschen ältere Gegenwart anschaut.
Was hast du denn über die Jetztzeit aus der älteren Gegenwart gelernt? Also ich meine, du hast mit sehr vielen Vertretern, wenigen Vertreterinnen aus dieser Zeit gesprochen, weil es einfach mehr Männer gab. Mhm. Was hast du über heute gelernt von diesen alten Herren?
Ganz, ganz viele Dinge. Aber wenn du jetzt über die Geschlechterverhältnisse sprichst, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich super interessant fand, dass viele Personen, mit denen ich gesprochen habe, für die war das natürlich ihre Jugend, die ich würde nicht sagen, ich glorifizieren diese Zeit, aber die haben natürlich sehr, sehr warme Erinnerungen daran. Und das sind dann oft auch so Beschreibungen, das hast du wahrscheinlich auch noch so erlebt in der Redaktion, die sagen alle, es gab keine Trennung zwischen Beruf und Freizeit. Wir haben einfach in der Redaktion gelebt, danach sind wir trinken gegangen, am nächsten Tag irgendwie wieder halt besoffen noch in die Redaktion, haben uns tolle Sachen ausgedacht, was für ein wildes Leben, tolle Zeit. So leuchtet mir sofort ein, dass es ganz grandios ist. Und die 2, 3 Frauen sagen dann so, ja, also stimmt auch nicht alle. Es gab auch welche, die wie Clara Drexler, die da, glaube ich, auch da mit dabei war und so. Aber zum Beispiel Susanne Schneider, die bei Tempo war, die hat mir dann erzählt, ja, ich hatte halt ein Kind und ich war nie dabei. Und ich habe deswegen auch nicht die coolen Texte bekommen, nicht die coolen Aufträge. Und das fand ich zum Beispiel total interessant. Also wenn man das so mit der Gegenwart abgleicht. Ich glaube, dass auch an gegenwärtigen Arbeitsverhältnissen, ich finde das zum Beispiel gar nicht so toll immer nur, wenn man diese strikte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit hat. Ich glaube, dass ganz viel natürlich Kreativität möglich ist, wenn man nach dem Redaktionsalltag noch miteinander trinken geht und befreundet ist und so. Und auch Begegnungen, die nicht darauf zielen, dass man jetzt ein Meeting zu Ende bringt. Also so ein bisschen diese spontanen und unkoordinierten Gespräche, die können ja total viel freisetzen, gerade in kreativen Berufen, sind super wichtig. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, wer ist davon eigentlich ausgeschlossen? Und solche Sachen fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant. Aber auch eben genau, wie hat diese ganze analoge Welt funktioniert? Man saß zusammen, man hat einen Plattenspieler gehabt und alle haben sich dann hingesetzt und diese Platte zusammen angehört. Und nicht jeder hatte seine Stöpsel im Ohr und hat seine Spotify-Playlist runtergehört. Und ich will das gar nicht so werten. Oder ich will gar nicht, also meine Idee bei dem Buch war auch immer nicht jetzt irgendwie wieder zu sagen, boah, die tolle alte Zeit, wie schön die da gelebt haben und wie gut das war in den analogen Zeiten. Noch zu sagen, so kulturkritisch, ne? Also jetzt, genau, was war da, oder die alten Männer und so, wie die das heroisieren, ist doch alles falsch. Sondern irgendwie sich zu fragen, was hat man eigentlich verloren und was hat man gewonnen? Und das sieht man, glaube ich, sehr gut.
Ja, Was hat man denn jetzt genau verloren? Also gewonnen hat man auf jeden Fall, dass der Anteil von Frauen in Redaktionen gestiegen ist. Ja. Das ist auf jeden Fall klar. Ja. Allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel in den Springer Verlag guckt, sinkt es jetzt auch gerade wieder, was, glaube ich, den aktuellen gesellschaftlichen Trends einfach entspricht, was wir da gerade erleben. Aber das haben wir gewonnen.
Ja.
Wir haben... Also ich glaube, die absolute Selbstaufgabe ist die Grundvoraussetzung für den Journalismus.
Du wolltest jetzt wissen, was wir gewonnen haben oder was wir verloren haben?
Was wir verloren haben.
Was wir verloren haben. Ja, ich glaube, bestimmte Formen der Sozialität und der Gemeinschaft, die man sich viel stärker suchen muss jetzt und die einfach stärker gegeben waren. Ich glaube, eine Form der produktiven Langeweile, die dazu führen konnte, dass Leute tolle Ideen hatten. Wir haben verloren, dass es sehr viel Geld gab.
Ja, das stimmt.
Und Leute einfach losgeschickt wurden und irgendwas ausprobieren konnten. Oh. Auch nicht, das hast du ja, glaube ich, auch so erfahren. Ne? Dass nicht mit der Idee, das ist dein Auftrag, bitte erfüll den in einem Tag und dann kommst du zurück. Oder machst doch vielleicht auch einfach per Zoom, weil das ist noch effizienter. Sondern einfach so, schau doch mal, wen du so triffst in der Türkei oder so in deinem, war das Türkei?
Genau. Ja. Ich glaube, das Maximum, also die absolute Verkörperung dieses Mach erstmal, egal was es kostet, ist Walter Mayer.
Ja.
Der, glaube ich, immer dem das.
Habe ich auch gehört.
Immer egal, weil es gab zwei Geschichten, für die ich von ihm bezahlt wurde. Ja. Drei eigentlich, die krass sind. Wir wollten für die BAMS als Beilage eine Allegra. Mhm. Wir wollten ein cooles, modernes Frauenmagazin entwickeln mit einer zum Großteil weiblichen Redaktion. Ich glaube, es waren so zwei Männer noch da. Da wurde richtig viel Kraft investiert. Es wurden mehrere Nullnummern produziert, kam nie. Fand ich total krass. Fand ich einfach richtig
Wahnsinn,
irre.
Ja. Warum nicht dann? Weil es nicht gut genug war.
Ich glaube, dann gab es irgendwelche Umfragen oder irgendwelche Marktforschungen, die dann rausbekommen. Das war super cool, die dann rausbekommen haben, nee, das ist...
Frauen wollen das gar nicht lesen.
Ich glaube, die Leserin der Bild am Sonntag ist nicht die Zielgruppe, weil das war wirklich so eine Art Neon. Aha. Das war also extrem modern. Und die andere Geschichte war, Walter hat an einem... Sonnabend, also vor Sonntag, nee, oder eine Woche davor, in hunderten Eckkneipen in Deutschland Fotos machen lassen und Interviews machen lassen, worüber spricht Deutschland.
Ja.
Und wollte daraus eine Doppelseite machen.
Ja.
Mit ganz vielen kleinen Fotos von diesen Eckkneipen. Nicht gedruckt.
Würde man jetzt aber gerne nochmal lesen,
Ja, würde man total gerne nochmal lesen. Ich fand es auch richtig cool, nicht gedruckt. Und ich glaube, der Rekord
ist... Das war deine Geschichte?
Nee, Walter hat mich losgeschickt. Also wir, wie viele andere, wir wurden einfach losgeschickt dafür, es wurde dann nicht gemacht.
Fandest du das sehr enttäuschend oder war das dann so wie, ja, so
das
ist
hat,
das
war man,
halt?
War man so, hat, kannte man einfach.
Ja.
Enttäuschend war aber folgende Geschichte. Ich habe angefangen bei der BAMS mit dem Auftrag, Nachrufe zu schreiben auf alle deutschen Opfer des 11. September.
Mhm.
Das waren so, ich glaube, 12 oder 13 Opfer. Und habe wirklich mit allen Angehörigen gesprochen, auch ein halbes Jahr recherchiert. Das sollte auch so ein, sozusagen ein Buch der BAMS, sollte einfach so, ich glaube, 16 Seiten einfach beigelegt werden.
Krass.
Und Walter hat es nicht geglaubt. Und die Textchefin damals, die haben nicht geglaubt, dass ich das alles rausbekommen habe aus diesen Personen. Also unter anderem gab es eine Geschichte, dass ein Opfer, einer der Attentäter hat in der Hamburger Kneipe der Eltern eines der Opfer gearbeitet.
Aha.
Und das habe ich dann eben
Wahnsinn.
So rausbekommen.
Irre.
Und weil die dem aber so misstraut haben, haben sie dann daraus eine halbe Seite gemacht.
Ah.
Eine halbe.
Ja, aber das hätte man doch einfach klären können, indem man die Angehörigen nochmal
Aber es war dann super hektisch und es war dann auch so egal. Und dann machen wir es.
Ja.
Machen wir eine halbe. Tino, machen wir eine halbe Seite.
Das waren doch nur 4 Arbeitstage. Oder mehr wahrscheinlich.
Das war wirklich auch ein halbes Jahr. Also mit der Illustratorin beauftragt, die dann so Porträts zeichnet von diesen einzelnen Leuten. Und, aber das fand man dann, also es hat geschmerzt, aber zu wissen, dass das geht, also zu wissen, du kannst einfach mal ewig lange recherchieren für eine Geschichte, die möglicherweise nicht kommt.
Ja, gibt unglaublich viel Freiheit.
Ja,
ja.
Fand ich irgendwie total cool.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, wirklich
weg.
Verschwunden.
Vielleicht ist es auch ganz gut, dass diese Art von
daran
Vergeudung...
Daran ist aber nicht der Pop schuld.
daran ist Facebook Meta ist daran schuld.
Genau,
aber das sind, glaube ich, diese ollen Kamellen, die dann auch mal so erzählt, wie früher alles besser war.
Also teilweise haben die Leute über ihre Gehälter erzählt und ich dachte, das gibt's ja nicht.
Was hat man früher
da
Popjournalismus
man
verdient?
Weinen. Ja, eben, also ich weiß, also das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Ne? Also der Popjournalismus, natürlich bei Specs hat man gar nichts verdient
und
bei Sounds hat man wenig verdient. Aber bei, also genau, Tempo glaube ich dann schon teilweise sehr gut. Und eben Helge Timmerberg, der hat mir das auch mal erzählt, irgendwie so 12.000 oder sowas Mark im Monat bekommen hat.
So krass.
Ja.
Obwohl man jetzt überlegt, 6.000 Euro?
Ja, aber das kann man ja nicht so.
Nee, kann man verrechnen. Nicht so. Ich glaube, 12.000 Mark waren 12.000 Euro.
Der hat 300 Mark Miete gezahlt oder so.
Ja. Weiß gar nicht. Stimmt.
Marokko halt.
Ja. Ja, diese Zeit ist wirklich vorbei. Also auch das ist vorbei im Journalismus. Aber ist das vielleicht Teil dieser Krise, dass man einfach auch kein Geld mehr damit verdienen kann? Ich kenne es aus dem Ausland im Übrigen.
Ja.
Aus vielen, vielen Ländern, dass Journalismus ein irrsinnig prekärer Beruf ist.
Ja, ja, ja.
Der es in Deutschland eigentlich nie war. Der wirklich schon eher, du schaffst es du machst einen Klassenaufstieg eigentlich, sobald du Journalist wirst, ja, oder Journalistin wirst.
Ja.
Das ist im Ausland nie oder ganz selten so gewesen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist schon ein Problem, dass es, wie bei ganz vielen Dingen, ja, das Internet, die...
Jetzt, wir klingen schon auch ein bisschen wie alte Leute.
Ja,
das Internet ist nur eine Phase,
nein,
das geht vorbei.
Um die Frage, ob man bereit ist, für Dinge zu zahlen, die man ja auch vermeintlich umsonst haben kann. Und das ist ja so die große Illusion. Ich kann mir das ja überall klicken. Also deswegen lesen die Leute ja auch keine Tageszeitung mehr und so, sondern halt... irgendwie dann Spiegel Online oder so, aber dann bitte auch nicht, dann will ich auch den Paid-Content nicht zahlen oder
da
so.
Da gehe ich dann zu dieser Seite Bye Bye Paywall.
Ja, genau.
Und
ja,
füge
ja
das dann da oben ein. Und
ja,
dann,
ja, genau, das auch noch, ja. Und das ist schon ein Problem natürlich, ja, klar. Weil das den Beruf entwertet und natürlich auch, ja, dazu, also wenn Leute weniger Geld bekommen für das, was sie machen, vielleicht geben sie sich dann auch ein bisschen weniger Mühe, ich weiß es nicht. Da müsste man jetzt...
Haben die Journalisten, Journalistinnen, mit denen du gesprochen hast, haben die eine Zukunftsperspektive des Journalismus entwickelt und haben die so gesagt, das müsste man tun, damit das oder jenes passiert?
In der Jetztzeit?
Ja. Also hatten die so Visionen, wie sie nochmal was verändern können oder was sich ändern müsste im deutschen Journalismus?
Nee.
Okay.
Nee, die sind fertig damit. Nee, also ja, es gibt am Ende von meinem Buch so einen Abschnitt, wo also eine kurze Passage, wo Leute überlegen, ja, wo gibt es das jetzt eigentlich noch oder was sind so Zukunftsperspektiven. Und viele sind schon irgendwie auch so relativ resigniert, aus verständlichen Gründen, glaube ich. Und dann gibt es natürlich immer die Frage, ja, gibt es aber trotzdem noch interessante Formate und die gibt es ja, es gibt ein paar interessante Zeitschriften, es gibt auch Leute, die ich gerne lese oder so, das ist jetzt nicht der Punkt. Oder eben, ja, es gibt ja auch andere Formate oder so. Aber ja, was sollte man tun, weiß ich nicht. Es war auch nicht eine Frage, die ich gestellt habe, muss ich fairerweise sagen.
Aber es ist auch nicht Thema deines Buchs. Also ja, ich dachte, dass die meisten...
Was denkst du denn, was man tun sollte?
Uneitel sein.
Aha.
Ich glaube, das ist das. Ich glaube, Journalismus krankt oft an seiner eigenen Eitelkeit.
Ja, und aber dafür kriegt man ja auch nicht mehr Geld dann.
Nee, aber ich glaube, also, Beispiel Kulturjournalismus.
Ja.
Also Räume öffnen.
Ja.
Räume zugänglich machen für Leute, die möglicherweise die Kohle haben und dafür bezahlen würden für die Informationen,
ja,
aber die man gar nicht erreichen möchte.
Ja.
Das halte ich für wahnsinnig wichtig und macht mir auch wahnsinnig Spaß. Mhm. Also wir haben ja so eine Art, also mit ProSieben. Also dieser Blick auf uns herab, der stört mich überhaupt nicht. Aber was wir getan haben, ist Auslandsjournalismus zu liberalisieren.
Mhm.
Auslandsjournalismus, der kritisch, extrem sauber recherchiert ist, einer Zielgruppe zugänglich machen, die eigentlich keinen Auslandsjournalismus konsumiert und die bereit sind, eben 90 Minuten ihrer Zeit, das ist ja beim Privatfernsehen ist es ja eher das Zeitinvestment, was du von den Menschen möchtest, eben abgeben. Und ich glaube, das hat funktioniert, weil wir hier als Journalisten in dieser Firma und ich als Journalist noch nie gesagt habe, nee, das mache ich nicht, dafür bin ich mir zu schade. So.
Ja. Ja, genau. Also dann würde man ja sagen, okay, es geht ganz viel darum, eben junge Zielgruppen auch zu adressieren. Und das kann ich jetzt.
Nicht zwingend.
Nee?
Nee, es gibt auch, also alle Zielgruppen.
Okay, alle Zielgruppen, aber Zielgruppen, die man normalerweise vielleicht nicht. Okay.
Ja,
ja, gut.
Ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen haben dafür ein extrem hässliches Wort.
Ja.
Zielgruppeneroberung nennen die das.
Das
wenn
ist
man,
wirklich nicht schön,
Das ist kein schönes Wort.
Ja.
Die eben sagen, wir müssen Formate entwickeln, um für bestimmte Themen Zielgruppen zu begeistern, die sich für diese Themen nicht begeistern.
Ja.
Weil da ja was die konsumieren
ist. Das Wort ist schlecht, aber die Idee ist gut.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir haben, ist, unsere Eitelkeit abzulegen.
Ja, okay. Also ich kann das ja nur so ein bisschen jetzt aus dem Uni-Kontext sagen, wo ja auch, also Frage von KI und auch die Frage, wie recherchiert man eigentlich und die Frage nach der Wahrheit und so weiter. Das spielt ja auch alles zunehmend eine Rolle, weil ja beim Verfassen von Hausarbeiten und so weiter, wie denkst du?
Das ist so krass, oder? Wie ist jetzt Sidequest?
Ja.
Wie ist denn das, wenn du als Professorin, als Dozentin Hausarbeiten kontrollierst?
Ja, manchmal hat man den Eindruck, dass da jemand mitgeschrieben hat, der kein Mensch ist. Das Problem ist, das ist nicht nachweisbar. Man kann das nicht nachweisen. Das heißt, bei der ersten Arbeit, die ich gelesen habe, bei der es für mich super offensichtlich war, weil der Haupttext sozusagen diesen generischen
und stand auch so drin. Möchtest du, dass ich noch mehr dazu rauszukopieren?
Ja, genau. Bist du mit dieser Antwort schon zufrieden? Und dann aber waren dann auch Fußnoten, die haben gar nicht zum Haupttext gepasst. Und ich wusste, also ich kannte auch die Texte teilweise und es war irgendwie so völlig klar, das funktioniert nicht. Und da hatte ich dann längeres Telefonat mit dem Studiendekan und der meinte dann zu mir, ja, egal was du machst, einfach auf keinen Fall ins Gutachten schreiben, weil das nicht rechtlich durchzusetzen ist. Das heißt aber, in dem Fall, es gibt ja handwerkliche Fehler, die kann man ja so benennen, das kann man natürlich tun. Diese, also ich würde mal sagen, so Arbeiten, die mit KI-Hilfe geschrieben wurden und trotzdem sehr, sehr gut sind, bei denen merkt man es halt nicht, aber dann ist es vielleicht auch nicht schlimm, weil wenn die trotzdem sauber recherchiert sind und trotzdem die Fußnoten stimmen und so weiter. Ja, also dann, ehrlich gesagt, mich interessiert das nicht, ob da jemand aber stilistisch nachgeholfen hat oder so. Aber meistens ist es halt einfach nicht so gut, ist mein Eindruck. Und das ist so ein bisschen, aber darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen, weil ich glaube, genau das ist der Punkt. Man muss, genauso wie man von der Illusion wegkommen muss, Netflix enthält alle Filme oder Spotify enthält alle Musiktitel oder Google enthält alles, was ich wissen muss oder so. Man muss, oder das ist zumindest, würde ich jetzt in der Uni ganz stark als meine Aufgabe nehmen, man muss den Leuten beibringen, wie man gut recherchiert.
Ja.
Und man muss denen zeigen.
Muss man?
Ja, schon.
Ja, ich finde es richtig, aber muss man es immer noch, weil ich das Gefühl habe, muss man den Leuten nicht beibringen, wie man richtig promptet.
Nee, glaube ich nicht. Weil eben das meine ich, dass die Illusion wäre dann ja, die KI kann auf alles zugreifen. Aber es gibt so viel, was analog in Bibliotheken steht, was die KI gar nicht weiß. Und dafür muss man andere Recherchesysteme benutzen und dafür muss man halt dann doch dahin gehen und diese Texte lesen.
Das ist so krass, wir gehen full circle, habe ich das Gefühl. Wir sind jetzt bald wieder bei diesem sogenannten Herrschaftswissen. Also wer Zugang zu Bibliotheken und zu Büchern hat, hat ein besseres Wissen als Personen, die Zugang zu Claude haben oder zu OpenAI, zu ChatGPT.
Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man mal in der Bibliothek war und sich auch mit diesen Wissenstechniken so ein bisschen auskennt und beschäftigt hat. Und ich glaube, dass man dann am Ende, und deswegen meine ich ja, man muss das gar nicht nur gegeneinander ausspielen, ich glaube, dass man am Ende klüger eine KI bedienen kann, wenn man auch andere Recherchetechniken kennt und das selber kritisch einordnen kann. Und genauso ist es, glaube ich, beim Journalismus auch. Also man kann ja alle möglichen Quellen sich angucken oder alle möglichen Informationen oder sowas oder man kann sich auch irgendwelche Reels angucken oder so, aber man muss halt wissen, mit was für einer Art von Quelle man es zu tun hat und wie man die einordnet und wie man vielleicht das auch kontextualisiert. Und dann vielleicht findet man dann auf, denkt man auf einmal so, vielleicht sollte ich mir doch nochmal den langen Artikel hinter der Paywall angucken oder so.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, wird im Übrigen das Gesprächsthema mit Sophie von der Tann sein, mit der ich genau darüber reden werde, was ist das eigentlich für eine Quelle? Wo kommen Informationen her und wie bewertet man das richtig? Das ist das nächste Gespräch, was ich gleich nochmal anwerben will.
Ja.
Wir haben am Anfang unseres Gesprächs ja darüber nachgedacht, wer sind eigentlich die aktuellen Autorinnen, Autoren oder wer sind die aktuellen Pop-Journalisten, Journalistinnen, die wir so beobachten können. Ich würde jetzt mal Hubi Koch reinwerfen.
Ja.
Der ja mit seinem Buch und mit seiner Tour und mit seinen Dokus auf YouTube auch sehr stark immer von sich erzählt, wie er sich gefühlt hat, was das mit einem gemacht hat, was es mit ihm gemacht hat, wenn er bestimmte Erfahrungen gesammelt haben. Also den würde ich mal reinwerfen. Ich habe, während wir geredet haben, so eine Liste angelegt.
Also, wirklich? Ja, ja. Super, ich will die gerne hören.
Also,
weil ich bin mir immer nicht so, gar nicht so sicher. Also es gab ja, oder weißt du was, mach erstmal weiter. Ich will mal deine Liste hören und dann.
Ich weiß leider, Carlotta Bru oder Carlotte Bru, die auf Instagram so Reels macht über so Journalismus.
Ja.
Sehr kritisch betrachtet wird sie oft für das, was sie macht. Ich glaube auch von vielen Kolleginnen und Kollegen für das, wie sie sich dort präsentiert. Ich finde das wahnsinnig unterhaltsam.
Okay, ich habe das mal, glaube ich, mal am Rande wahrgenommen, aber ich gucke es mir mal an und dann, also das wenn Coole wir uns wiedersehen, sage ich dir dann, ob es Pop ist.
Weil sie, das ist sozusagen, das ist im Prinzip der Selbstversuch, ich werde Journalistin.
Ja.
So, und du nimmst daran teil als Konsument auf Instagram und ich finde das sehr interessant, wie sie das wird.
Okay.
Und gleiche das auch mit meinem eigenen Weg ab, weil sie oft Privilegien kritisiert oder irgendwie Redaktionsstrukturen kritisiert als sehr besonders gemein ihr gegenüber. Und dann denke ich immer so, wenn ich das gucke, nee, das geht tatsächlich fast allen, die ich kenne, die sozusagen diesen Schritt gegangen sind. Und ich glaube, sie geht sogar auf die DJS, was ja dann auch nochmal so eine hyperprivilegierte Position ist in den Journalismus hinein. Also Nannenschule, DJS und hier, ich glaube, Evangelische Journalistenschule. Gibt es noch eine andere, die wichtig und Springer, Axel Springer Akademie, irgendwie ein bisschen. Sie finde ich auf jeden Fall interessant. Ihr Freund, da habe ich den Namen, den Vornamen vergessen. Hinz heißt der, glaube ich, oder Heinz.
Okay.
Und der schreibt tatsächlich für den Stern so klassische,
ah, ja.
Ich habe mich in eine Männergruppe reingeschmuggelt und habe jetzt Männlichkeitskurse besucht.
Ah, okay.
Das war
ist
eine
das
Geschichte.
Gut? Ist das gut?
Ich fand es gut.
Ja, okay, ja, ich schau mir das mal an. Ich habe den Stern seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, Jahrzehnten nicht gelesen.
Ich gucke immer, guck immer nach so jungen Leuten.
Ja. Aber ich gucke mir das total gerne an. Ich finde das ja. Super, ja. Genau, also ich finde das jetzt interessant, was du über sie erzählt hast, weil ich glaube, eine Funktion von Popjournalismus, über die wir noch nicht so gesprochen haben, ist auch mein Eindruck gewesen, war, dass es eigentlich immer auch um so eine Art von Metabeobachtung von Medien geht.
Mhm.
Also irgendwie immer darum zu sagen, okay, wie haben schon 1000 andere Zeitschriften, Zeitungen und so weiter,
ja,
darüber berichtet.
Ja.
Und jetzt reflektieren wir das und greifen das vielleicht sogar irgendwie auf oder ironisieren es oder so oder übersteigern das massiv, um so Darstellungslogiken auch zu markieren oder deutlich zu machen. Also immer so eine sehr selbstreflexive Komponente dabei, wie, also über das Ich geht das ja auch, mhm. aber auch mit anderen Mitteln, wie ist eigentlich die Standarderzählung und wie kann man das vielleicht anders machen?
Ja.
Ja. Würdest du es auch so sehen?
Das sehe ich so.
Ja.
Ich stimme dir da vollkommen zu.
Ja,
ich finde, wir sind sowieso sehr viel einig. Bei.
Ja.
Ich finde dein Buch toll, ich fand die Lesung toll, auf der ich war. Ich fand ganz toll, das hat aber nichts mit dem Buch zu tun und auch nichts mit der Lesung, sondern glaube ich mit dem Alter der Person, die hinter mir saß, die ist einfach eingeschlafen. Es war eine Frau, die ganz laut geschnarcht hat.
Ach so.
Das habt ihr da vorne nicht gehört, weil ich saß ganz hinten und fand das so lustig. Ich dachte, was ist denn, ich war mit Jörg Rohleder da, auch ein großes Vorbild.
Der hat auch mitgemacht. Ja.
Genau, großes Vorbild von mir, Freund. Also wir sind richtig befreundet.
Ach, wirklich?
Ja, das ist tatsächlich, ich würde sagen, eine von drei echten Medienfreundschaften.
Ah.
Ist Jörg Rohleder.
Sind die selten, die Medienfreundschaften?
Ja, es gibt keine echten Freundschaften. Außer mit Jörg Rohleder. Der ist also,
hallo Jörg.
Nee, weil Jörg war ein Förderer, ein Beschützer.
Ja.
Ganz oft, der hat mich ganz oft beschützt auch. Ich war ja 7 Jahre beim Fokus, das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Also, vielleicht habe ich selbst, hat sich nicht wie 7 Jahre angefühlt.
Ja.
Und
es klingt auch, wenn man dir so zuhört, denkt man, du wärst schon 60. So,
ich mache
so viele
aufgrund, da können wir auch nochmal eine Diskussion über Klasse führen.
Ja.
Dadurch, dass ich nicht aus dem Osten eben komme und B, aus keiner bildungsbürgerlichen Klasse komme, in die ich wieder zurückfallen kann, wenn es mal nicht läuft, habe ich wirklich ganz früh angefangen, 10 Jobs gleichzeitig zu machen.
Mhm.
Einfach ganz viele Säulen, damit ich diesen Beruf immer machen kann.
Mhm.
Damit ich weiß, wenn das eine Bein wegbricht, kann ich dann eben das andere machen.
Ja.
Das war, früher war das eben so für die City schreiben, für die Neon schreiben und gleichzeitig mit Caro Corneli Radio machen.
Mhm.
Und dann kommt da am Ende 1200 € raus, davon kann ich in Berlin gut leben. So.
Okay, ich will dich gleich noch was fragen dazu übrigens.
Aber warte mal,
erstmal Jörg Rohleder.
Genau. Wir saßen da hinten in dieser letzten Reihe und haben ihm zugehört und Jörg wollte mich auch immer zu Vanity Fair holen, als es die noch gab.
Aha.
Und das war so wirklich der erste Text. Und dann war die Vanity Fair bankrott.
Ja.
So, und das war meine Mutter bedauert es bis heute. Die sagt immer wieder zu mir, kannst du Jörg nicht mal fragen, ob er die Vanity Fair nicht nochmal neu machen kann? Das war die beste Zeitung, die wir je hatten.
Ja.
So.
Das würde ich vielleicht so nicht sagen.
Ich auch nicht.
Aber das ist schon schade, dass das so kurz. Ich fand das, also das letzte Kapitel von meinem Buch geht ja um Vanity Fair und ganz viele Leute haben mich gefragt, warum denn Vanity Fair? Und ich fand das aber irgendwie deswegen so aufregend oder so reizvoll darüber was zu machen, weil es eben so krachend gescheitert ist und gleichzeitig nochmal so groß und so ambitioniert war.
Toll.
Ja.
Ja.
Oder?
Also es war immer so, man hat Jörg angerufen, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach L.A., ich muss hier so eine Galerie porträtieren und so einen Galeristen, der irgendwie so Skateboards von Supreme irgendwie verkauft.
Ja.
Okay, ja, krasse Geschichte. So.
Ja. Okay, jetzt will ich dich noch was fragen.
Ja.
Weil unter anderem ein Thema, das immer wieder besprochen wurde, wenn es um mein Buch ging oder auch als ich es vorgestellt habe oder so, wenn man so ist, das sind alles westdeutsche Zeitschriften.
Ja.
Und ich habe lange irgendwie auch darüber nachgedacht oder auch mit Leuten darüber geredet, gab es eigentlich sowas wie Popjournalismus im Osten? Ich glaube eben nicht. Sagst du doch?
Ja.
Du sagst doch?
Ja.
Ja?
Und zwar, also ich kenne es nur von meinen Eltern.
Ja.
Ich hab's rezipiert als Kind.
Ja.
Nicht als erwachsener Journalist, der drauf guckt. Ich habe allerdings in der Buchhandlung meiner Mutter wird manchmal das Magazin verkauft. Das ist so eine Art ostdeutscher Playboy.
Mhm.
Also wirklich in klein gedacht.
Ja.
Also, aber dort sind Reportagen drin, die alten Reportagen, bei denen man überrascht ist, wie modern diese Textform ist. Es gab ein übersetztes, relativ propagandistisches Heft, aber sehr modern, Sputnik.
Mhm.
Und man darf nicht vergessen, 1199, der aus dem Radio Fritz wurde in Berlin. Das sind alles so Journalisten.
Ja.
Also es gibt Popjournalismus in der DDR. Es ist ein, würde ich fast sagen, Forschungsthema.
Ja, okay, gut. Das, weißt du was? Ich nachher setze ich mich in die Bibliothek, diesen Ort, an dem man diese Zeitschriften nimmt.
Und ja. Die sind halt so jetzt Mitte 50, ja. Diese Leute. Und ich glaube, einer der bekanntesten hier, wie heißt denn dieser, Ken Jebsen.
Ja.
Das ist ja, ja das ist halt einer, der aus diesen...
Nicht so gut als...
Nicht gut gealtert.
Nicht gut gealtert.
aber diese Generation, diese 90er Jahre, Anfang Nuller Jahre Journalisten, die dann so...
Okay, aber ja. Würdest du sagen, das ist dann das... die gleiche Idee von Popjournalismus, weil es gab doch schon immer irgendwie, so habe ich das zumindest wahrgenommen, ja. Auch nach der Wende dann einen latenten oder vielleicht auch manifesten Vorwurf, was ihr da macht in euren Pop-Zeitschriften, diese Ironie und so, das ist einfach sowas, das hat auch was mit Arroganz und Überheblichkeit zu tun und es schließt auch irgendwie, schließt auch aus. Mhm. Es gab ja diese Reportage, Moritz von Usser erwähnt das auch immer wieder, weil das glaube ich für ihn auch, wo er mit Christian Kracht kurz nach der Wende losgefahren ist, um DDR-Diskotheken zu testen. Und das ist ein Text, bei dem man wirklich also merkt, das ist sozusagen so, das wird so belächelt als dieser provinzielle Teil Deutschlands und so. Das ist mit schon relativ viel, würde ich sagen, Arroganz auch verbunden. Ja. Oder wie hast du das so auch wahrgenommen oder ist das gar nicht deine?
Das ist auch nochmal wirklich interessant, der Blick auf den Ostdeutschen im Westen im Journalismus. Ja. Also ich während meines Volontariats, wir hatten am Anfang drüber gesprochen, wurde darüber gescherzt, dass ich aus dem Osten komme. Ja. Also es ist bis heute eigentlich, kriegt man noch so seltsame Fragen über das Ostsein.
Aha.
Aber die Arroganz, die hat, glaube ich, nichts mit dem Popjournalismus des Westdeutschlands zu tun oder der BRD, sondern einfach mit Journalismus.
Mit Journalismus, ja.
Dieser Blick in die Redaktionen nach der Wende, das waren ja nur Westdeutsche.
Ja.
Es wurde, alle Westdeutschen sind in den Osten gegangen und haben dort Redaktionen gegründet, haben meines Erachtens nach mit so einem westdeutschen Gaze, wie zum Beispiel die Diskussion über also die Disco-Geschichte, auf den Osten geblickt. Und natürlich ist es eine von x Dingen, die gesellschaftlich geschadet haben und verletzt haben vor allen Dingen.
Ja, ja. Ja, und es gab dann gleichzeitig ja diese Anbiederungsversuche, dass dann Burda und Kunal und so, die haben dann ja auch so ostgemachte Zeitschriften im Osten gemacht, mit der Idee so, jetzt machen wir was für den Osten, aber das auch dann voller Klischees und so. Ja.
Es hat leider irgendwie, es ist ja nach 40 Jahren immer noch nicht erfolgt, es ist ja immer noch der Blick auf den Osten. Ich glaube, der wissenschaftliche Fachbegriff dafür ist Othering.
Mhm.
Sozusagen, wir geben einfach den Ossis Schuld an allem.
Ja.
Und das ist halt auch 40 Jahre später noch schmerzhaft.
Ja.
So, aber das ist, glaube ich, ein ganz anderer Podcast, den wir jetzt.
Ja. Okay, ich
hätte das nur interessiert. Daniel Kubiak ist ein toller Wissenschaftler, der sich mit diesem Thema beschäftigt, den ich auch häufiger schon als Gast hier in diesem Podcast hatte, der sich genau mit
der Frage mit des westdeutschen journalistischen Blicks auf den...
Eigentlich noch viel größer, was macht es eigentlich mit den Ostdeutschen, dass sie immer so beguckt wurden.
Ja.
So, und das, also der hat sich damit wissenschaftlich beschäftigt, auf eine sehr tolle Art.
Ja,
so.
Da gab es jetzt in den letzten Jahren einige interessante Bücher.
Ich bin mal gespannt, was nach der Wahl in Sachsen-Anhalt passiert.
Ja.
Also wie dann der Blick und auf Mecklenburg-Vorpommern. Naja.
Genau,
Pop-Journalismus.
Okay, aber gut, aber jetzt hast du, glaube ich, die Frage noch nicht beantwortet. Ist das Gleiche oder sind das unterschiedliche?
Ist was Unterschied? Also es ist was anderes, weil es natürlich viel staatlicher ist, weil der Journalismus und das wieder als Beispiel 1199, also Leute googelt 1199, das ist Wahnsinn, was dieses Abnabeln von einer Autorität erzeugt ja viel krasseren Pop-Journalismus, weil der westdeutsche Pop-Journalismus musste sich vom Diktat dieses von den Muff und Talaren so ein bisschen sich befreien. Wir machen mal was neu, wir machen mal was anders in unserer eigenen Branche. Und ich glaube, dass der Nachwendejournalismus aus dem Osten sich von so viel befreien musste und sich befreien konnte, dass da einfach tolle Sachen entstanden sind.
Ja.
Sehr einzigartige Sachen.
Ja, cool.
Ja.
Gut, Leseempfehlung.
Ja.
In der Bibliothek, in der echten Bibliothek.
In der echten Bibliothek.
Weil sonst kriegt man das, diese Sachen kriegt man wirklich nicht.
Nee. Ich überlege gerade, was man da als Beispiel nehmen könnte. Naja, Alexander Osang ist immer so ein Beispiel für ganz tollen ostbezogenen, also auch, ist auch gemein, sind natürlich auch ein bisschen älter jetzt schon alle. Mhm. Also es gibt jetzt nicht so es gibt keine Nachfolgegeneration so richtig, die auch sich damit identifiziert.
Mhm.
So, ich habe diese Ostidentität zum Beispiel bei mir ist auch viel später erst gekommen.
Ja, ja, das ist ja jetzt auch wieder super groß, ne? Also
das spielt überhaupt keine Rolle, außer dass man manchmal sagen muss, wir hatten Bananen.
Ja.
So, das war so. Also in Berlin hatten wir Bananen. Ich weiß nicht,
gut, dass wir das jetzt auch nochmal.
Aber sonst
liebe Grüße an Dieter.
Das spielt einfach keine Rolle.
Ja.
Das kommt jetzt erst.
Ja.
Jan Stremmel ist mir noch eingefallen als junger ja. Popjournalist, mhm. der macht Galileo, schreibt aber auch für die SZ, schreibt ja. auch Bücher ja. und beherrscht es auch sehr gut, dieses nicht zu sehr von sich erzählen.
Okay, wir machen nochmal eine Liste mit Leuten, mit denen wir dann nochmal reden, mhm. ja, zusammen.
Ja, finde ich also gut.
In anderem, im anderen Format.
Vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, ich danke dir auch.
Ich bin mal gespannt, also ich fand das extrem interessant, aber das ist glaube ich auch so ein bisschen so, wie wenn so...
Wenn man halt über sein eigenes Leben redet.
Ja, also ja, und ich hoffe, ja. dass auch draußen da jemand, der uns
ich
zuhört.
Ich hoffe das auch, ja.
Also, vielen Dank.
Ja, danke dir auch.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.